Gibt es irgendetwas, was Sie von dem anderen Bereich, das sind getrennte Bereiche, übernehmen würden, gern?
Die Versicherung wäre super, das wäre ganz toll, ja, wenn ich nicht um jeden einzelnen Blutwert kämpfen müsste, wenn da jetzt, die Katze schon im Nierenversagen ist und die Augen schon kreuzt, das wäre ganz spitze. Das würde ich gerne übernehmen.
Lauter Privatpatienten.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Schönen Vormittag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer Sie uns hören. Das ist ein Experiment und eine Doppelkonferenz der besonderen Art. Wir haben nämlich heute einen Humanmediziner und eine Tierärztin bei uns zu Gast im Studio. Auf den ersten Blick arbeiten beide in ganz unterschiedlichen Berufen. Der eine mit Menschen, mit kranken Menschen, die andere mit kranken Tieren. Doch gibt's bei genauerem Hinsehen nicht auch Parallelen? Das wollen wir heute herausfinden. Mein Name ist Martin Burger und ich habe mich immer schon gefragt, ob der Umgang mit Patienten und Angehörigen ein anderer ist, je nachdem, ob im Wartezimmer gebellt wird oder gepostet, gesurft, getratscht wird. Meine Gäste heute sind Dr. Ronny Thekal, Allgemeinmediziner und bekannter Medizinkabarettist. Hallo.
Hallo.
Und Sandra Burin, sie ist gerade im Aufbau ihrer ersten eigenen Tierarztordination. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, hallo.
Könnt Sie euch bitte kurz vorstellen, wo arbeitet ihr und was hat euch ursprünglich in die Medizin gebracht, in die Humanmedizin bzw. die Veterinärmedizin?
Also ich bin seit 2010 in der Veterinärmedizin und das ursprünglich habe ich ein bisschen davor zurückgescheut, weil es einfach ein komplexes und umfangreiches Thema ist. Aber nach einem relativ kurzen Studium der Komparatistik habe ich mich dann dazu entschlossen, das schon zu machen. Und es hat dann sehr viel Freude gemacht und nach wie vor macht der Beruf sehr viel Freude.
Was ist Komparatistik?
Vergleichende Literaturwissenschaften.
Ach doch, ja.
Ja.
Ich danke, dass das gefragt wurde und ich mich nicht blamieren muss, dass ich es frage.
Meistens wird wissend genickt in solchen Runden, aber
klar, ja.
Ich sag's gern, weil dann muss ich nicht erklären, was es ist. Na, viele Leute fragen da noch einfach nicht nach und das hört sich gut an.
Ronny, du bist ja so etwas wie ein Stammgast bei uns im Hörgang. Wie war dein Zugang zum Beruf? Wie bist du her in diesen Beruf gekommen?
Ja, ich komme nicht über die Komparatistik, sondern über die Kabarettistik. Das heißt, ich bin einerseits gelernter Mediziner. Also ich bin Arzt für Allgemeinmedizin, habe davor Medizin studiert, das hilft ein bisschen. Und bin dann nachher einerseits natürlich in die Praxis gegangen, andererseits journalistisch tätig für die Ärztewoche. Ich schreibe Kolumnen auch für die Ärztewoche für den Springer Verlag. Ich bin bei Ö1 Radiodoktor, also ich leite die Gesundheitssendung am Puls bei Ö1 und ich bin Medizinkabarettist seit auch 3 Jahrzehnten mit meinem Kollegen Norbert Peter.
Unter anderem haben wir euch deswegen ausgewählt, weil ihr eben euer so breit aufgestellt seid und keinen ganz geraden Weg genommen habt. Keinen Graben ins Berufsleben. Wie erlebt ihr beide eigentlich den ersten Kontakt mit euren menschlichen, respektive tierischen Patienten?
Ja, also wenn Patienten bei mir bellen, dann muss ich aufpassen, dass sie nicht Keuchhusten haben. Aber sonst ist der Kontakt schon so, dass man fragt, was kann ich für sie tun? Ich weiß nicht, ob das bei den Tieren genauso ist. Der Unterschied ist vielleicht, dass Patienten und Patientinnen ihre Symptome vorher meistens googeln. Ich weiß nicht, ob das schon angekommen ist, auch bei den Tieren.
Bei uns machen das die Besitzer vorher. Also bei uns ist es so, dass die Besitzer natürlich mit dem Tier reinkommen und der Besitzer häufig ganz anders auf mich reagiert als das Tier. Die meisten sind einmal höflich reserviert. Tiere sind von ängstlich bis stürmisch alles. Und ganz häufig deckt sich nicht, was der Tierbesitzer über sein Tier sagt. Also nicht selten habe ich es gehabt, dass jemand reinkommt und sagt, es ist ein absoluter Notfall, der Hund stirbt und der Hund steht vor mir schwanzmädelnd mit rosa Schleimhäuten und hechelt mich an und alles ist gut. Und wenn man dann näher nachfragt, naja, der hat gehumpelt vorhin, ganz akut. Und jetzt humpelt er nicht mehr, ne? Also okay, wir können gern schauen, Aber für das hätten sie sich jetzt nicht in die Sprechstunde vor alle anderen vordrängeln müssen. Aber so ist das halt.
Das ist bei uns anders, weil die Patienten ja meistens selber kommen, aber nicht nur. Also nicht nur Eltern kommen mit ihren Kindern, die auch ganz besorgt sind und die Kinder sitzen da und sagen, warum bist du hier mit mir? Sondern auch, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber es ist die Beobachtung, meistens Frauen, die ihre Männer dann an der Hand nehmen oder am Ohrwaschel nehmen und dann sagen, so, jetzt erzähl den Doktor, dass dir nicht gut geht. Und die Frauen ganz besorgt sind über ihre Männer, die alle ihre Tabletten nicht genommen haben und irgendwelche Unsinn betreiben, dass die dann auch von uns wollen, dass wir sie ein bisschen erziehen. Und die Männer sitzen, um jetzt das Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, also sitzen dann halt quasi auch Schwanzwedeln da und denen geht's gut und die Frauen sind ganz besorgt.
Aber der Unterschied in der Diagnostik, der ist schon ein großer. Wenn der Mensch, ob es falsch oder richtig ist, schildert seine Symptome selber, das Tier bleibt ja stumm.
Jein. Aber ganz häufig ist es hilfreich, nicht angelogen zu werden und selbst schauen zu können, was das Problem ist. Und zum Beispiel gerade bei Schmerzen. Schmerz ist unelastisch. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke, wo es weh tut, dann finde ich auch, wo es weh tut. Und dann habe ich einfach auch Proben dafür. Weiß ich nicht, ist das jetzt das Kreuzband, das gerissen ist? Oder ist das eine Kniescheibe, die locker ist? Das ist dann eigentlich oft einfacher als das, was die Leute glauben. Nämlich die sagen dann, na, ich habe da eh schon selber geschaut und herumgedrückt, aber der sagt nichts. Naja, eh nicht.
Wie wichtig ist Vertrauen zwischen Arzt und Patient bzw. Halter?
Ja, also das ist, glaube ich, das Wichtigste in einer Arzt-Patienten- oder eben Halter-Besitzer- oder auch Eltern-Arzt-Beziehung. Ohne dem hat man, glaube ich, keine Chance, weil wenn man das Vertrauen nicht hat, machen sie die Diagnostik nicht, nehmen sie die Medikamente nicht oder ändern ihren Lebensstil nicht. Ne?
Ja, beim Tierarzt muss man sie ja dann meistens selber bezahlen, die Medikamente. Dadurch werden sie dann eher wahrscheinlich genommen, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Obwohl es natürlich schon was kostet, aber man sieht es halt nicht, weil das Ganze über die Versicherungszahlungen abgedeckt wird.
Exakt.
Erlebt ihr Situationen, sicher erlebt ihr die in eurer Ordination, wo das Gefühl habt, Kommunikation war jetzt eigentlich wichtiger als andere therapeutische Maßnahmen?
Absolut. Also ganz häufig ist man ja einfach, man ist nicht nur der Arzt, man ist Therapeut vom Besitzer, vom Tier, aber vor allem ganz häufig auch vom Besitzer eigentlich. Und wenn es dann dem Besitzer schon besser geht, dann geht es oft dem Tier auch schon besser.
Das ist gut. Wenn es dem Besitzer gut geht, das ist selten bei uns, dass man schauen muss, dass dem Besitzer gut geht, dass dem Patienten dann auch gut geht.
Was würdet ihr meinen? Kommt es leichter zu Missverständnissen mit tierischen Patienten oder mit Menschen in der Ordination?
Ich kann sagen, dass es zu vielen Missverständnissen kommt bei Menschen. Wie es mit Tieren ist, weiß ich nicht, aber man wird sich mehr wahrscheinlich auf die Diagnostik verlassen, also auf die Laborwerte, auf die Befunde, auf das Hindrücken, was auch immer. Wir hören uns einmal an, was die Patientinnen und Patienten zu sagen haben und was das für sie bedeutet, weil Schmerz heißt ja nicht Schmerz, sondern wenn ich wo reindrücke und das tut's weh, dann ist das, kann ich sagen, der ist so und so stark, aber was das dann für den Betroffenen bedeutet, ob das jetzt lebensbedrohlich ist, ob das ein kleiner Schmerz ist oder ob das so nebenher geht, das muss man dann der Patient erklären.
Also ich denke auch, es ist ganz klar der Mensch und nicht das Tier. Erstens leben Tiere meistens im Hier und Jetzt, das heißt eben dieser Effekt, den das auf das Tier hat, ist nicht so langlebig, weil das weiß ja jetzt blöd gesagt nicht, dass da draußen ein Arzt herumrennt, der dem helfen kann, so in die Richtung. Mit Menschen ja sehr häufig, Tieren, die kommunizieren in erster Linie nonverbal, das heißt, der schaut mich an, der fletscht die Zähne oder der wedelt mit dem Schwanz und ich weiß auch schon, woran ich bin. Und das Tier weiß aber aufgrund von meiner Mimik und meiner Körpersprache auch, woran es ist. Und damit kommt es nicht so häufig zu Missverständnissen.
Das geht bei Schlangen auch?
Schlangen sind ein bisschen anders. Schlangen gehen meist in die Konfrontation, wenn ihnen warm genug ist, wenn ihnen etwas kühler ist. Und in der Praxis ist es meistens etwas kühler, hat man ein bisschen leichteres Spiel, sage ich mal.
Sie arbeiten ja mit Kleintieren. Jetzt gibt es ja Tiere, eben Schlangen wurden angesprochen, Vögel, die keine Mimik haben. Stört das?
Nein, das sind meist weniger domestizierte Tiere, also Tiere, mit die wir nicht so stark verändert haben in dem Wesen, wie jetzt zum Beispiel Hunde, die sich sehr stark an uns angepasst haben. Damit sind sie einfach ein Stück wilder und damit behandelt man sie auch einfach, als ob sie ein Stückchen wilder wären. Bei Vögeln ist das manchmal ein bisschen anders, gerade so die ganzen Papageienvögel, Aras und so, das sind ganz häufig Partner von den Menschen, sehen die leider auch manchmal als Partner, weil sie fehlgeprägt sind. Und da schaut die Geschichte dann ein bisschen anders aus. Aber ja, je wilder, umso einfacher, sage ich jetzt einmal, im Umgang, obwohl dann doch etwas vielleicht gefährlicher.
Ja, bei uns sind die Wilden nicht so beliebt in der Praxis.
Stichwort emotionale Herausforderungen, Schmerz. Welche Situationen belasten euch am meisten in der Ordination? Ich denke vielleicht an Einschläfern hier, eine unbequeme Wahrheit, eine lebensbedrohliche Diagnose verkünden dort.
Ja, das sind sicher die Grenzgebiete und solche Gespräche. Da muss man gut geschult sein und vorbereitet sein und das können. Man muss sagen, das ist auch nicht an der Tagesordnung. Wenn man jetzt nicht gerade auf einer onkologischen Station arbeitet, ist es selten, dass man so etwas sagt. Aber man muss schon mitunter unbequeme Diagnosen sagen können. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Selbst wenn ich jemand sage, passen Sie auf, Sie haben einen erhöhten Blutdruck, wir müssen jetzt Medikamente nehmen. Und dann denkt sie, was, ich bin erst 50 und jetzt schon jeden Tag ein Medikament. Dann kann das wirklich das Weltbild der Unversehrtheit, der körperlichen Integrität plötzlich zerstören. Und das muss man natürlich auch mit einberechnen und das ist so, man kann sagen, okay, machen wir es so und dann redet man mit dem Angehörigen, mischen sie eben das einfach unter das Essen. Das geht vielleicht bei den Hunden, bei den Menschen ist es zumindest nicht legal.
Ja, das mit dem unter das Essen mischen ist leider etwas, das wäre schön, wenn das so gut funktionieren würde, aber die meisten haben einen sehr guten Geruchssinn, das heißt, das wird dann auch einfach nicht gegessen. Schwierige Situationen, das ist, glaube ich, von Tierarzt zu Tierarzt unterschiedlich, aber das Einschläfern, also die Euthanasie, ist etwas, das ich tatsächlich, ich sage jetzt einmal in 95% der Fälle, als eine Hilfe sehe, weil ich es ja erst dann mache, wenn alles andere ausgeschöpft ist oder nicht mehr sinnvoll ist. Und das ist dann etwas, es ist schon natürlich nicht schön, aber ich bin ganz froh, wenn die Leute dann nicht egoistisch sind, wenn jetzt die Katze schon 5000 Leiden hat, die ich nicht mehr behandeln kann, weil es einfach nicht geht und die Dialyse pflichtig wäre, dass das dann sozusagen auch gemacht wird. Das ist immer so die letzte Hilfe, sage ich, das letzte Mal nicht egoistisch sein. Und das ist für die Leute schwer. Da muss man auch einfach ein bisschen Trauerbegleitung machen. Das braucht seine Zeit, das darf ablaufen, wie es will. Man darf weinen, man muss nicht. Aber für mich, ich sehe das eigentlich in wirklich 95% der Fälle als Hilfe und als Gott sei Dank wenig belastend.
Wie gelingt euch diese Gratwanderung zwischen Professionalität und empathisch bleiben? Vielleicht mit einem Beispiel?
Also ich kann nur sagen, dass es, glaube ich, gerade durch diese Vertrauensbeziehung, die man hat, manchmal gar nicht so schlimm ist, wenn man ein wenig seine Gefühle zeigt. Natürlich kann ich dort nicht zusammenbrechen und mitheulen wie eine Wahnsinnige, aber wenn das ein Hund ist, den ich schon seit 10 Jahren betreue und der sehr viel mitgemacht hat und dann geht der, wenn ich da selbst da einmal ein Tränchen verdrücke, dann sehen das die Besitzer ganz häufig als, oh, der tut das auch leid und das hilft. Dann sind sie mit dem Schmerz nicht so alleine. Aber natürlich versucht man, dass man die meiste Zeit professionell bleibt und nicht jetzt überall, wie soll ich sagen, wie ein Wasserfall losheult.
Ich sehe das überhaupt nicht als Widerspruch, Professionalität und Empathie, sondern im Gegenteil, es geht gar nicht anders. Professionell ist nur, wer empathisch ist und wie ich immer gerne den Carl Rogers zitiere, den Begründer der Gesprächstherapie oder klientenzentrierten Therapie, ist Empathie, Echtheit, Akzeptanz. Das sind einfach drei Rüstwerkzeuge, die zwar als Soft Skills gelten neben der medizinischen Therapie, aber ohne dem ist es unprofessionell.
Wenn ihr in die Praxis kommt und die ist voll, die Wartezimmer sind voll und da ist es laut vielleicht oder eben heutzutage vielleicht weniger laut, weil die Leute sehr viel aufs Handy schauen. Was freut euch da? Was ist der Gedanke, ich habe doch einen geilen Job? Gibt's den?
Ja, natürlich. Also auf der einen Seite gerade in der Veterinärmedizin als Selbstständiger ist man natürlich froh, wenn man Einkommen hat. Aber es ist auch schön, dass man eben das Gefühl hat, so viele Leute kommen zu einem, schätzen die Vertrauensbeziehung, aber auch vielleicht auch einfach den Menschen an sich und sagt, ich lasse dich jetzt an eines meiner wertvollsten Dinge, und Tiere werden immer mehr zu Kinder- und Partnerersatz, und ich nehme mich da selbst gar nicht aus, das ist gar nicht verurteilend gemeint. Da ist es schon schön, wenn man das Gefühl hat, da wird einem was anvertraut, was jemand anderem ganz besonders wichtig ist. Und das ist total schön.
Ja, das Geld ist natürlich schon eine Sache. Also wir haben, würde ich einmal sagen, beide einen krisensicheren Job im Großen und Ganzen. Also ich weiß nicht, welche Krise daherkommen müssten, dass man sagen muss, wir brauchen keine Veterinärmediziner oder Humanmediziner.
Corona war es nicht, ne?
Corona war es nicht, ne? Also ich weiß nicht, was dann kommen müsste. Vielleicht gibt es irgendetwas, wo nur mehr die Künstler systemrelevant auftreten dürfen und Ärztinnen und Ärzte müssen zu Hause warten. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das. Aber sonst ist es einfach... Ja, ich finde es schön, wenn ich in der Lage bin, Menschen zu helfen. Das ist jetzt nicht so der große Heilanspruch, ich möchte Menschen heilen oder so etwas, sondern ich finde es einfach, ich freue mich auch selbst immer, wenn ich gute Lösungen für alle finde. Das macht ein gutes Gefühl. Wenn ich reinkomme, habe ich jetzt zwar nicht die Arche Noah da, wo dann ein Elefant und eine Schlange und ein Pferd draußen wartet. Aber Patientinnen und Patienten sind auch höchst individuell, sehr unterschiedlich. Ja.
Mich würde noch interessieren, vielleicht abschließend, das Verhältnis der Berufe zueinander. Ärzte gelten ja jetzt, wird ja oft ein schwieriges Verhältnis nachgesagt zu anderen Gesundheitsberufen. Wie ist das bei den Tierärzten eigentlich? Werden die geschätzt als Kollegen oder sieht man die eher nicht auf Augenhöhe und umgekehrt? Wie ist da das Verhältnis?
Also wir haben relativ wenig Berührungspunkte, muss man sagen. Ja, also da ist auch kein Konkurrenzdenken. Wenn man sich denkt, man nimmt sich eigentlich die Kundschaft nicht wirklich weg, hätte ich jetzt gesagt. Konkurrenzdenken bei uns ist eher zu den Apothekern, hätte ich mal gesagt, dass da mehr ist. Aber sonst, ich meine, wir behandeln ähnliche Krankheiten, ähnliche Symptome. Wenn jemand zu mir kommt mit einem Blutdruck von, keine Ahnung, 280 zu 140, dann, wenn das keine Giraffe ist, würde ich sagen, ist dieser Mensch krank. Und das heißt, im Endeffekt ist es etwas, was abgesteckt ist, und Tierärztinnen und Ärzte arbeiten in einem anderen Bereich und dadurch kommen sie nicht in die Quere. Also höchsten Respekt vor den Tierärzten. Ich glaube, bei der Doktor und das liebe Vieh hat es dann doch einiges an Differenzen gegeben, wo die Bauern, die Humanmediziner eher, glaube ich, minder geschätzt haben, weil sie gesagt haben, das brauche ich nicht, die brauchen nur irgendwann, der mal bei der Geburt eines Kalbs hilft.
Ja, das Verhältnis kann manchmal etwas angespannt sein. So haben wir kaum Berührungspunkte, das stimmt. Wo wir Berührungspunkte haben, ist, wenn Humanmediziner mit ihren Tieren zu uns in die Praxis kommen. Und da wird es fairerweise ganz oft sehr eng, weil da wahrscheinlich auch, man hat so diesen Fluch des Wissens wahrscheinlich als Humanarzt und denkt sich, na gut, okay, man, das ist so für einen, das ist ja nicht. Ist es auch tatsächlich häufig nicht, allerdings dann doch. Und dann wird es schwierig, manchmal den Humanarzt zu überzeugen, dass er bitte das macht, was man sagt. Weil also ich behandle mich, gut, hin und wieder behandle mich selber, gibt es so, aber ich behandle nicht meinen Mann oder meine Mutter. Ja, also da höre ich dann auch auf das, was der Humanarzt zu denen sagt.
Ja, solange die Nase kalt ist vom Mann, ist gut, oder?
Kalt und feucht,
kalt,
ja.
Kalt und feuchte Nase.
Ist alles gut, braucht man nichts machen.
Gibt es irgendetwas, was Sie von dem anderen Bereich, das sind getrennte Bereiche, übernehmen würden, gern?
Die Versicherung wäre super. Das wäre ganz toll. Ja, wenn ich nicht um jeden einzelnen Blutwert kämpfen müsste, wenn da jetzt, die Katze schon im Nierenversagen ist und die Augen schon kreuzt, das wäre ganz spitze. Das würde ich gerne übernehmen.
Lauter Privatpatienten.
Sagen Ronny Tegal und Sander Purin, danke für dieses Gespräch.
Danke.
Danke auch.
Wir haben gesehen, dass Human- und Tiermedizin zwar mit unterschiedlichen Patienten arbeiten, aber doch viele Parallelen aufweisen, von der Diagnostik über die Kommunikation bis hin zu den verschiedenen emotionalen Herausforderungen. Die Unterschiede, die zeigen sich dort, wo Tiere nicht für sich selbst sprechen können und die Halter eben eine wichtige Rolle einnehmen. Gemeinsam bleibt, aber im Mittelpunkt steht das Wohl der Patienten, menschlich oder tierisch. Vielen Dank noch einmal an euch beide für das Gespräch und Ihnen draußen fürs Zuhören.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.